Grüß Gott und willkommen, liebe Hörer, in unserer Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Monika Bargett. Heute geht es um eine wichtige Grundlage unseres christlichen Glaubens, nämlich um die sogenannten 10 Gebote. Eigentlich sind die 10 Gebote schon älter als das Christentum. Sie sind ein jüdisches Erbe unseres Glaubens. Das heißt aber nicht, dass sie für Christen nicht wichtig wären. Ganz im Gegenteil. In vielen Gesprächen Jesu mit seinen Jüngern und auch mit seinen Gegnern ist die Erfüllung der Gebote Gottes das zentrale Thema. Immer wieder wird dabei die Frage gestellt, wie man so nach Gottes Willen leben kann, dass man das ewige Leben findet. Und Jesus sagte keineswegs, die Gebote, die Gott den Israeliten vor langer Zeit gegeben hatte, seien nun aufgehoben. Viel eher lädt Jesus Christus uns zu einer neuen und persönlichen Tiefe im Verständnis der Gebote Gottes ein. Kein Wunder also, dass auch der Katechismus der katholischen Kirche den 10 Geboten mehrere Kapitel widmet. Den Abschnitt über das 8. Gebot wollen wir heute näher betrachten. In Exodus Kapitel 20, Vers 16 hat dieses Gebot den folgenden Wortlaut: Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Im Matthäusevangelium in Kapitel 5 wird dieses Gebot nochmals aufgegriffen, wo es dann heißt: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst keinen Meineid schwören und du sollst halten, was du dem Herrn geschworen hast. Was dieses Gebot ganz konkret für unseren christlichen Alltag bedeutet, besprechen wir heute ausgehend von den Nummern 2464 bis 2474 des Katechismus mit Pfarrer Michael Schönberger aus dem Bistum Augsburg. Pfarrer Schönberger wurde 1993 geweiht und ist seit 1998 Pfarrer in Klingen bei Eichach. Wir freuen uns sehr, dass Pfarrer Michael Schönberger sich heute für diese Sendung Zeit genommen hat. Grüß Gott und willkommen, Herr Pfarrer Schönberger.
Grüß Gott, Frau Bargett.
Herr Pfarrer Schönberger, gleich die erste Frage an Sie. So wie das 8. Gebot in der Bibel formuliert ist, bezieht es sich zunächst auf öffentliche Schwüre bzw. auf das Verhalten vor Gericht. Ist das denn der einzige Bereich, in dem wir das 8. Gebot beachten müssen?
Ich denke, zunächst muss man mal sehen, dass die öffentlichen Schwüre und Gerichtsverhandlungen ja nochmal eine besondere Situation darstellen. Ich denke da jetzt an die, wenn man zum Beispiel schon mal gesehen hat, die Gerichtssendungen im Fernsehen, wer das mal verfolgt hat, der weiß, dass der Richter ganz ausdrücklich ja immer auf die Verpflichtung zur wahrheitsgemäßen Aussage hinweist. Ich denke, vor Gericht geht es ja immer auch um einen, und das wäre wichtig, öffentlichen Strafbestand. Da ist jemand geschädigt worden, dem soll nun sein Recht zukommen. Aber ich denke, natürlich gilt das auch für alle Beziehungen in unserem menschlichen Leben. Ein Beispiel vielleicht, ich kann ja nicht jemandem etwas versprechen und dann nicht halten. Wenn ich einem Freund einen Besuch versprochen habe und dann einfach nicht hingehe, weil ich keine Lust dazu habe oder weil mir irgendetwas anderes einfällt, dann denke ich mal, fügt das dem anderen ein Leid, ein Unrecht zu. Denn der hat sich ja schließlich Zeit genommen, vielleicht auch ein bisschen was vorbereitet. Da wäre es eigentlich für eine wahre und redliche Beziehung notwendig, dass man hier sich entschuldigt, um Verzeihung bittet, und das wäre dann im Endeffekt auch wahrhaftes, aufrechtes Handeln und Sprechen.
Obwohl das 8. Gebot zunächst nicht wörtlich davon spricht, ruft das Gebot uns dazu auf, die Wahrheit ganz allgemein zu lieben. Über Wahrheit wird aber gestritten, es gibt viele philosophische Definitionen dafür. Was ist denn Wahrheit im Sinne der Bibel?
Wahrheit im biblischen Sinn. Der Katechismus sagt es mit den Worten aus den Sprüchen, also aus der Weisheitsliteratur mit Samuel. Zunächst mal, Gottes Wort ist Wahrheit und sein Gesetz ist Wahrheit. Also das Erste, sein Wort, weil er nicht täuschen kann. Er ist ja die Quelle der Wahrheit. Gott hat uns ja geschaffen aus Liebe. Wieso sollte er uns dann belügen? Das wäre eigentlich unlogisch. Und das Zweite eben, wo geschrieben steht, sein Gesetz ist Wahrheit. Ich denke, daraus folgt eben, weil wir seine geliebten Kinder sind, hat er uns auch einen Leitfaden und einen Wegweiser gegeben in den 10 Geboten. Und jeder weiß, wie sehr ein Kind der Hilfe und der Orientierung bedarf. Aber das gilt natürlich auch für uns Erwachsene. Wir brauchen ja in unserem Leben Hinweisschilder, damit wir pünktlich an unser Ziel kommen. Das will ja jeder. Und ich denke, es ist so wie bei einem Navigationsgerät. Das ist ein Wunder der Technik. Und ich lese immer wieder und muss darüber schmunzeln, über Irrfahrten, weil sie einer nur auf die Technik verlassen hat und manchmal dann irgendwo im Wald steht. denke, manchmal ist es dann doch gut, einen Atlas dabei zu haben. Und dieser Atlas fürs Leben, das ist für mich eben Gottes Wort und seine Weisungen. Und die Wahrheit ist uns ja von Gott ins Herz geschrieben. Sie gilt immer und sie gilt für alle.
Unsere Lebenswelt hat sich seit der Zeit, in der Jesus gelebt hat, stark verändert. Es gibt viele Umstände, die Jesus als Mensch so noch gar nicht hat kennen können. Hat sich denn das Verständnis von Wahrheit im Laufe der Kirchengeschichte irgendwie verändert und kann es eine letztgültige Definition dafür geben?
Wahrheit, ja, das Wahrheit ist für uns Christen ja nicht etwas Abstraktes, also etwas, das wir uns gar nicht in Gedanken oder das wir uns nur in Gedanken vorstellen können. Jesus hat ja gesagt, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, ich bin das Leben, aber ich bin die Wahrheit. Und wenn ich so sehe, dann hat die Wahrheit ja auch ein Gesicht bekommen, so Fleisch und Blut bekommen. Sie ist berührbar, erfahrbar und auch lebbar geworden, eben durch Jesus Christus. Und in Jesus sehen wir ja, was der Mensch ist und was die Welt und was Gott ist und wie sie sein soll. Und insofern ist die Wahrheit, hat ein Gesicht bekommen, und insofern ist auch die Wahrheit, denke ich, einmal unveränderlich und ewig. Auf der anderen Seite glaube ich aber, zu dieser Wahrheit gehört auch die Zeit, aus der sie kommt und aus der heraus wir diese Wahrheit verstehen müssen und aus der wir sie heraus verstehen können. Es ist sozusagen wie ein Erkenntnisfortschritt. Wir haben ja noch nicht alle Wahrheiten und Geheimnisse der Schöpfung erkannt. Das hat die Naturwissenschaft und die Technik noch nicht. Auf der einen Seite ist es natürlich eine Ermutigung, dass wir weiter Gottes Spuren in seiner Schöpfung suchen und auch den Kosmos zu erforschen suchen. Andererseits ist aber auch eine Aufforderung, dass wir behutsam damit umgehen, dass wir noch staunen können oder das Staunen wieder lernen und dann behutsam an eine Sache herangehen mit Ehrfurcht, weil wir eben wissen, dass wir doch nicht alles wissen. Vielleicht ein kleiner Satz, was mir gerade dazu einfällt, ein Dogma wäre dann sozusagen die Erkenntnis einer Wahrheit durch Gott selber im Heiligen Geist. Allein hier scheint mir persönlich eine letztgültige Definition zu liegen.
Das Leben Jesu und die Lehre der Kirche sind also wichtige Quellen der Wahrheit für uns. Welche Rolle spielt denn bei der Suche nach Wahrheit das eigene Gewissen der Menschen?
Das Gewissen ist die letzte Instanz, vor der ich alle Entscheidungen rechtfertigen muss. Und ich stelle immer wieder fest, in meinem Leben und im Umfeld, dass gerade Kinder ein sehr feines Gespür haben für das, was wahr oder falsch ist oder auch für gut und böse. Um sensibel zu bleiben für die Welt der Erwachsenen, die ja immer komplexer und immer unüberschaubarer wird, denke ich, braucht es aber Anleitung und vor allen Dingen auch eine Ausformung. Und da sind wir vielleicht auch beim Drama der heutigen Jugend mit großem Schmerz, stelle ich oft fest, solange die Kinder oder die Jugendlichen noch einen Draht haben zur Kirche, das heißt zum Sonntagsgottesdienst, zu verschiedenen Formen des kirchlichen Lebens, Gruppenstunden und so weiter, da findet noch ein Kontakt, eine Formung des Gewissens statt. Aber sobald man sich davon entfremdet, das ist wie so eine Art Verstummen des Gewissens. Schuld wird nicht mehr als Schuld erkannt. Und wer nicht mehr merkt, zum Beispiel, dass Lügen oder Untreue eine Sünde ist, der ist ja eigentlich tiefer gefallen und weiter weg von der Wahrheit als der, der das noch so erkennt als Sünde und als Schuld. Und für mich ist eigentlich so ein Beispiel, viele gehen über Jahre weder zur Beicht noch zum Sonntagsgottesdienst, aber sie gehen dann alle mit reinem Gewissen, und mit reinem Gewissen muss man fast schon sagen, zur Osterkommunion oder in die Christmette. Das schmerzt mich und da kann man auch drunter leiden. Noch einmal, das Gewissen braucht die Wahrheit des Gotteswortes und der Lehre der Kirche, damit es wach bleibt und damit wir uns dann auch für das Richtige, für das Gute und Wahre entscheiden können.
Wenn ich mich jetzt zum Beispiel auf die Beichte vorbereiten möchte, dann denken viele Leute, die Liebe zur Wahrheit heißt nur, dass ich nicht gelogen habe. Gibt es aber noch andere Aspekte, die Wahrheit ausmacht, und gibt es vielleicht auch andere Begriffe, die uns erklären, was Wahrheit ist?
Der Katechismus sagt, verwandte Begriffe zur Wahrheit, das redliche Handeln und das aufrichtige Sprechen. Das hat etwas, glaube ich, mit der Authentizität des Menschen zu tun, also ob man irgendwo das Innere und das Äußere zusammenbringt in sich. Was jemand innen denkt, das wird auch irgendwo einen Weg in das sichtbare Äußere finden. Ich kann einem Menschen ja nicht auf die Dauer sagen, ich liebe dich, und dann in meinem Herzen und Denken ihn sozusagen nur als Mittel zum Zweck hernehmen. Irgendwann werde ich dann durch mein Tun einfach verraten. Letztlich bedeutet dass die Wahrheit in Liebe tun, die Wahrheit in Liebe tun. Denn die Liebe, die heuchelt nicht, aber sie ist auch nicht verletzend.
Der Katechismus der katholischen Kirche lehrt ab Nummer 2471 auch, dass in der Wahrheit zu leben bedeutet, Zeugnis zu geben. Wie kann das denn in unserem Alltag geschehen?
Ich denke, das ist schlicht und einfach, dass wir da, wo wir leben, dass wir uns dadurch das Beispiel unseres Lebens und unseres Sprechens, unseres Handelns als die erweisen sollen, die wir sind. Denn ich denke, das hat der Heilige Vater ja auch in den Reden immer wieder auch angedeutet, jetzt wo er in Deutschland war. Das Wichtige ist, dass wir nicht sozusagen nur das Strukturelle sehen, nur das Äußerliche sehen, dass wir all das mit unserem Glauben, mit unserem Leben, mit unseren Taten füllen können. Da gibt es so einen schönen Buchtitel, Liebe ist nicht nur ein Wort, Liebe, das sind Worte und Taten. Ich glaube, darauf käme es an.
Vielen Dank, Herr Pfarrer Schönberger, erst einmal für Ihre Antworten. Liebe Hörer, Sie haben die Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria eingeschaltet und wir sprechen heute über das achte Gebot. Im achten Gebot geht es zunächst darum, vor Gericht und in der Öffentlichkeit kein falsches Zeugnis gegen den Nächsten zu geben. In einem tieferen Sinne aber lädt das Gebot uns ein, die Wahrheit zu lieben. Und die Wahrheit lieben, das bedeutet auch, das Richtige zu tun, in unserem Handeln unseren Glauben an Jesus Christus zu bezeugen. Mehr über die Abschnitte des Katechismus Nummer 2464 bis 2474 hören Sie gleich nach der Musikpause. Liebe Hörer bei Radio Horeb und Radio Maria, in unserer Katechismusreihe ist heute Pfarrer Michael Schönberger aus der Pfarrei Klingen bei Eichach zu Gast und mit ihm sprechen wir über das achte Gebot. Der Katechismus der katholischen Kirche lehrt uns, dass in der Wahrheit zu leben und die Wahrheit zu lieben auch Zeugnis geben bedeutet. Herr Pfarrer Schönberger, eine ganz besondere Form des Zeugnisses ist auch das Martyrium, das heißt, dass man sogar sein Leben für den Glauben hingibt. Was genau bedeutet es für Menschen, die das Martyrium erleiden?
Wie Sie schon angedeutet haben, also nach dem Katechismus zunächst einmal das Zeugnis ablegen für das Evangelium, das soll jeder. Also die Weitergabe des Glaubens durch das eigene Vorbild. Und ich denke, das ist für viele heute schon ein Spießrutenlaufen, weil die Stimmung gegen alles Christliche teilweise aggressiv geworden ist. Martyrium im Speziellen, so sagt es ja auch der Katechismus, ist das Glaubenszeugnis bis zum Tod. Ich glaube, dass Gott die, die er zu diesem Glaubenszeugnis beruft, auch besonders stärkt. Wenn wir da so an die Personen denken, zum Beispiel Alfred Delp oder Bernhard Lichtenberg, die ja im Dritten Reich für ihren Glauben umgekommen sind, weil sie eben ihren Glauben bekannt haben bis zum Schluss. Die haben bestimmt gewusst, auf was sie sich da einlassen. Ich denke, das macht man nicht einfach einmal so, sondern da ist ein tiefer Glaube und auch eine tiefe Gnade da. Die Stärke, die sie hatten, das war Gottes Kraft und Gnade. Da kann ich persönlich eigentlich nur staunen und mich über meine eigene Lauheit schämen oder weinen, dass viele oder dass wir alle nicht mehr diese Kraft haben, das wirklich so auch zu sehen und anzugehen, dass wir sagen, ja, ich möchte für meinen Glauben, ich gebe für meinen Glauben auch mein Leben.
Herr Pfarrer Schönberger, warum haben denn heute so viele Menschen Angst, die Wahrheit des Glaubens offen zu bekennen?
Unser Papst hat einmal gesagt, dass die Kirche der Neuzeit davon bestimmt ist, dass sie auf ganz neue Weise eine Kirche der Heiden geworden ist. Wir nennen uns noch Christen, sind aber in Wahrheit schon Heiden geworden, so sagt das. Und er sagt weiter, und das hat er auch in den Ansprachen zumindest anklingen lassen, so wie ich es verstanden habe, dass dieses Heidentum oder dieser Unglaube in der Kirche selbst da ist und in der Kirche selbst sitzt. Von daher kann man vielleicht auch das Wort Entweltlichung verstehen, was er jetzt in der Ansprache gebraucht hat. Ich meine, dass eine gewisse Lauheit der letzten Jahre oder Jahrzehnte dazu geführt hat, dass wir uns deckungsgleich mit der Welt verhalten wollen. Dass wir uns sozusagen so verhalten wollen, wie es alle tun. Beispiel: Ich denke, vor Jahren wäre es noch kein Problem gewesen, dass man sich beim Mittagstisch im Restaurant durch das Gebet als Christ geoutet hätte. Heute, glaube ich, braucht es schon Mut dazu aufzustehen, ein Kreuzzeichen zu machen und mit seiner Familie zu beten, je nachdem natürlich, wo man sich gerade aufhält. Und diesen Mut haben viele nicht mehr. Und die es trotzdem tun, die werden interessante Erfahrungen machen. Und dasselbe scheint mir nebenbei bemerkt auch vielleicht von der Priester- oder Ordensleitung zu gelten, dass wir uns wirklich dazu stehen, was wir sind und es auch nach außen bekunden und dankbar zeigen können.
In unserer vernetzten Welt, in der uns immer mehr Nachrichten in immer kürzerer Zeit erreichen, ist es oft auch schwer, eine Unterscheidung zwischen wahr und falsch zu treffen. Was hilft uns denn, den rechten Weg zu finden?
Jeder muss das irgendwo für sich selber entscheiden, aus welchen Medien, aus welchen Informationsquellen er sich seine Informationen holt. Das müssen verschiedene sein. Dann kann ich sozusagen auch mir ein Bild machen. Es kommt ja darauf an, wenn ich mir über eine wichtige Sache ein Bild machen will, muss ich verschiedene Quellen nehmen. Und ich denke, Ihre Arbeit, die Sie machen, ist eine Informationsquelle. Es gibt auch viele Informationsquellen im Internet, sicher auch Bücher, Zeitschriften und so weiter und so fort. Vielleicht ein Beispiel, wenn ich etwas über Viehzucht und Ackerbau lernen möchte, dann gehe ich zu meinem Nachbarn, der ist Landwirt. Da kann ich dann auch einschlägige Zeitungen und Fachblätter studieren und das für mich fruchtbar machen, für meinen Garten. Ja. Und genauso ist doch auch, wenn ich über die Kirche oder den Papst oder die Lehre etwas erfahren will, da gibt es ja auch kompetente Infoquellen. Hier der Katechismus, über den wir heute sprechen, der kleine Katechismus, der vor Jahren rausgekommen ist und natürlich, wie gesagt, auch das Internet. Ebenfalls neu ist ja auch der UCAT oder verschiedene andere Bücher. Ich denke, man muss wollen, man muss sich gut informieren wollen.
Oft sind wir heute auch versucht, aus einer Laune heraus unwiderruflich schlecht über andere Menschen zu sprechen. Per SMS und E-Mail oder in den sozialen Netzwerken werden immer mehr Menschen öffentlich gemobbt und seelisch zerstört. Wie können wir dazu beitragen, dass sich das wieder ändert?
Ja, das sind schlimme Sachen, von denen habe ich auch schon gehört. Mir ist es noch nicht so gegangen, dass ich irgendwie etwas negativ über SMS oder so erfahren hätte oder per E-Mail. Mir fällt dazu ein, eigentlich nur der bekannte Satz, den eigentlich jeder anständige Mensch auch unterschreiben kann. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Was steckt denn da für eine Haltung dahinter, wenn man Menschen sozusagen im Internet öffentlich beurteilt, aber seine eigene Identität nicht preisgibt? Das finde ich einfach nicht in Ordnung. Oder ein anderes Beispiel, was ist das für eine Art, wenn man per SMS mit einer Beziehung Schluss macht? Da hat man doch vorher erst einmal Liebe und Freundschaft bekundet. Das geht doch nicht. Das ist auch ein Zeichen davon, wie weit wir uns schon von einer aufrichtigen, menschlichen, redlichen Haltung entfernt haben, von dem wir eben gesprochen haben. Also das redliche Handeln, das aufrechte Sprechen, die persönliche Begegnung. Im Endeffekt können wir uns nur selber ändern. Und vielleicht wird es dann auch mal wieder heißen, wie es schon zu der Urchristenzeit gehießen hat, seht, wie sie einander lieben. Das wäre also unser Beitrag zum Verhalten.
Ein großes Thema, das die Kirche sehr beschäftigt, sind gerade auch die Missbrauchsfälle unter pastoralen Mitarbeitern und Priestern. Der Gefahr einer Vertuschung steht nun die Gefahr einer kollektiven Aburteilung von Geistlichen gegenüber. Was wünschen Sie sich denn hier als Priester für unseren Umgang miteinander?
Schwierige Frage. Was ich mir wünsche, das ist zunächst einmal, dass ein solches Leid keinem der Lieblinge Gottes, das ja da unbestritten die Kinder sind, zustoßen möge. Ich denke da auch an meine eigenen Nichten und Neffen oder an die vielen Kinder, die wir hier in unseren Pfarreien betreuen. Sowas ist einfach schlimm und darf nicht passieren. Ich wünsche mir, dass man nach Recht und Gesetz vorgeht. Ich darf ja auch niemanden in der Öffentlichkeit als Lügner bezeichnen, wenn nicht nach Recht und Gesetz dieser Tatbestand festgestellt ist. Alles andere wäre ja eine Vorverurteilung, die auch gegen die Wahrheit ist. Und Nachrede, Bloßstellung, damit ist eigentlich keinem gedient, weder der Wahrheit noch den betroffenen Menschen.
In Katechismus Nummer 2465 heißt es abschließend sehr tröstlich: Gott ist der Quell aller Wahrheit. Was bedeutet das für Sie persönlich und Ihr Leben als Christ?
Ja, das kann ich Ihnen ganz kurz sagen in meinem Primitspruch. Der heißt In te Domine speravi non confunda in eternum. Auf Deutsch: Auf dich, Herr, habe ich meine Hoffnung gesetzt. in Ewigkeit werde ich nicht zu Schanden. Und dann noch ein, du bist in unserer Mitte, Herr, und dein Name ist über uns ausgerufen. Schließt mit der Bitte, verlass uns nicht, Herr, unser Gott.
Vielen Dank, Herr Pfarrer Schönberger, für Ihren heutigen Vortrag, für Ihre Antworten zum achten Gebot und zu unserer Liebe zur Wahrheit. Liebe Hörer, Sie haben die Katechismusreihe eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Und wenn Sie nochmals in Ruhe die Aussagen, die Lehre der Kirche über das achte Gebot nachlesen wollen, dann schauen Sie im Katechismus in die Nummern 2464 bis 2474. Wenn Sie die heutige Sendung mit Pfarrer Michael Schönberger zu diesem Thema nochmals hören möchten oder vielleicht Freunde und Verwandte haben, denen Sie gerne eine CD schenken wollen, dann können Sie sich an unseren CD-Dienst wenden. Dort bekommen Sie dann kostenlos einen Mitschnitt der Sendung unter der Telefonnummer 08323 96 75 120. Wenn Sie nicht aus Deutschland anrufen, dann wählen Sie 0049 vor, dann geht es weiter mit 8323 96 75 120. Auch im Internet können Sie ab heute Nachmittag dann die Sendung nachhören unter www.horeb.org in unserem Podcast- und Download-Angebot. Wenn Gott die Quelle aller Wahrheit ist, wenn Gott uns leitet und führt, dann ist es auch wichtig, um den Segen Gottes zu bitten. Deshalb bitten wir Pfarrer Michael Schönberger zum Schluss der Sendung auch darum, uns den priesterlichen Segen zu spenden.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache unserer himmlischen Gottesmutter und des heiligen Erzengels Michael, segne und beschütze euch der allmächtige Gott, der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Vielen Dank und auf Wiederhören, Herr Pfarrer Schönberger.
Auf Wiederhören, Frau Baggett.
Einen gesegneten Tag Ihnen allen wünscht Monika Baggett.